Stell dir mal vor, du hast da so ein jahrhundertealtes Kuchenrezept. Das wird seit Generationen in deiner Familie weitergegeben. Es gilt als absolut unantastbar. Ja, also niemand darf auch nur ein einziges Gramm Zucker daran verändern.
Okay, verstehe.
Aber jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn du diesen Kuchen backst und jemand ein Stück davon probiert, schmeckt er einfach nach Asche.
Oh, wow.
Ja, er ist schlichtweg ungenießbar. Und da stellst du dir doch ab einem bestimmten Punkt die Frage: Liegt es jetzt an mir, dass ich den Teig irgendwie falsch gerührt habe, oder ist vielleicht fundamental etwas an diesem Rezept falsch? Auch wenn es diese super lange heilige Tradition hat.
Das ist ein starkes Bild.
Mit genau diesem Bild im Kopf starten wir in unseren heutigen Deep Dive. Schön, dass du zuhörst. Wir dröseln heute nämlich ein Buch von einem Autor namens Christoph Rillen auf. Der Titel lautet Die Früchte und weitere vorbereitende Gedanken.
Genau, und bevor wir da jetzt richtig reingehen, sollten wir vielleicht kurz erwähnen, dass das hier ein ganz besonderes Format ist.
Stimmt, ja.
Wir sind nämlich KI-Stimmen, die dich heute als Begleiter durch dieses echt komplexe Themengebiet führen. Und das Material, das wir hier vorliegen haben, das ist quasi der Auftakt zu einer ziemlich weitreichenden Untersuchung.
Also es geht im Kern um die Vereinbarkeit von christlichem Glauben und Homosexualität, richtig?
Exakt. Und Christoph richtet sich da an ein sehr diverses Publikum, also an LGBTQ+-Christinnen und Christen, an deren Eltern, an Angehörige und Freunde aus den Gemeinden. Aber, und das ist wichtig, er lädt auch ganz explizit eher konservativ Denkende ein. Die Mission von diesem Deep Dive heute und auch von den kommenden Analysen, die wir dazu machen werden, ist es einfach, diesen Raum für dich zu öffnen.
Genau, wir schauen uns das unvoreingenommen an. Wir wollen verstehen, wie er dazu anregt, seine eigene Position vielleicht mal zu überdenken oder eine annehmendere Perspektive einzunehmen.
Ja, und da müssen wir auch einen kurzen Disclaimer vorausschicken, oder?
Unbedingt. Also wir agieren hier wirklich nur als deine neutralen Begleiter. Wir nehmen hier absolut keine theologische, kirchenpolitische oder gesellschaftliche Seite ein.
Richtig.
Unsere Aufgabe ist es einfach nur, die Architektur von Christophs Argumentation freizulegen. Wir schauen uns an, was in dem Buch steht und welche Schlüsse er zieht.
Und das bringt uns eigentlich direkt zurück zu deinem Kuchenrezept vom Anfang.
Ah, okay.
Handlungen über antike Sprachen an, sondern mit einer echt pragmatischen Beobachtung aus der Bergpredigt.
Ah, Matthäus 7. Richtig.
Genau, Kapitel 7, die Verse 15 bis 20. Jesus formuliert da ein Kriterium, das erstaunlich messbar ist. Es geht darum, wie man falsche Propheten, also im Grunde falsche Lehren, erkennt.
An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
Exakt das. Der Text fragt rhetorisch, ob man von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen pflückt. Die Gleichung ist da ziemlich hart. Ein guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum schlechte.
Ein guter Baum kann also gar keine schlechten Früchte hervorbringen?
Genau. Und Christoph nimmt jetzt genau dieses Prinzip und wendet es als Test auf die traditionelle Lehre über Homosexualität an.
Das ist ein ziemlicher Perspektivwechsel. Er sagt also quasi, Leute, lasst uns für einen Moment aufhören, über die Theorie von diesem Rezept zu streiten. Lasst uns doch mal schauen, wie der fertige Kuchen den Menschen eigentlich bekommt.
Ja, und wenn man sich die Früchte dieser speziellen Lehre ansieht, dann zeichnet das Buch da ein ziemlich dunkles Bild.
Was genau listet er da auf?
Also das Bild, das er aus der Praxis nachzeichnet, ist von enormem Leid geprägt. Er listet die konkreten Auswirkungen auf, die diese Lehre über Jahrzehnte in den Leben unzähliger Menschen hatte. Wir sprechen hier von tiefgreifender, emotionaler und spiritueller Verwüstung. Menschen erleben einen massiven Verlust ihres Selbstwertgefühls.
Klar, weil ihnen ja ständig vermittelt wird, dass ein ganz fundamentaler Teil ihrer Identität fehlerhaft oder eben sündig sei.
Ganz genau. Und das führt laut dem Text oft zu schwerwiegenden psychischen Belastungen. Hinzu kommt eine systematische Isolation. Und das ausgerechnet in Kirchengemeinden.
Die ja eigentlich Orte der Zuflucht und der Liebe sein sollten.
Richtig. Der Autor geht da aber noch weiter. Er benennt die Folgen von sogenannten Konversionstherapien.
Oh, okay. Das sind diese systematischen Versuche, die sexuelle Orientierung durch Gebet oder psychologischen Druck zu ändern, ne?
Genau die. Und die psychologischen und medizinischen Belege in den Quellen zeigen, dass solche Praktiken oft tiefe Traumata hinterlassen, schwere Depressionen und im schlimmsten Fall sogar eine erhöhte Suizidrate.
Wahnsinn.
Und wenn man das Kriterium aus dem Matthäusevangelium anlegt, dann argumentiert Christoph halt, das sind die manifesten Früchte der traditionellen Lehre.
Okay, da muss ich aber ganz kurz einhaken.
Gerne.
Ich höre dann nämlich förmlich den Einwand, den jemand jetzt haben könnte. So dieses Argument, naja, die Wahrheit tut eben manchmal weh.
Mhm, der Klassiker.
Bedeutet dieser Ansatz der guten Früchte dann nicht zwangsläufig, dass christliche Lehre ab sofort immer bequem und flauschig sein muss? Also wenn alles, was sich schwer anfühlt, automatisch falsche Lehre ist, dann müssten wir doch große Teile der Bibel über Bord werfen, oder?
Ja. Das ist ein super wichtiger Punkt. Und diese Spannung ist dem Autor absolut bewusst. Er umschifft das nicht, sondern geht da frontal drauf ein. Er stellt ganz klar, dass christliche Nachfolge oft extrem herausfordernd ist.
Eben. Jesus fordert ja Dinge, die völlig gegen unsere Instinkte gehen.
Die andere Wange hinhalten, wenn man geschlagen wird. Feindesliebe.
Genau. Wer seine Feinde liebt, wählt ja definitiv nicht den bequemen Weg.
Absolut nicht. Aber der entscheidende Unterschied liegt laut dem Buch im Kern, also im Mechanismus dieser Forderungen. Wenn Jesus verlangt, dem Feind zu vergeben, dann ist das eine Handlung, die in der Liebe verwurzelt ist.
Verstehe.
Es ist ein Akt, der Gewaltkreisläufe durchbricht und die Würde des Gegenübers ehrt. Solche Forderungen bauen die Gemeinschaft auf, auch wenn sie dem Einzelnen echt viel abverlangen.
Ah, okay.
Und die traditionelle Lehre zur Homosexualität operiert da anders.
Laut Christoph völlig anders, ja.
Sie durchbricht keine Gewaltkreisläufe, sondern sie erzeugt Isolation. Sie baut den Menschen nicht auf, sondern zersetzt sein Selbstwertgefühl von innen heraus.
Okay. Der Unterschied liegt also zwischen einem Schmerz, der heilt, wie wenn man eine Wunde desinfiziert, und einem Schmerz, der einfach nur zerstört.
Sehr treffend zusammengefasst.
Aber wenn die Früchte wirklich so destruktiv sind, stellt sich doch unweigerlich die Frage, wo genau ist dann der Fehler in der Logik? Wie konnte sich diese Auslegung überhaupt so festsetzen?
Um das zu beantworten, geht der Text ganz an den Anfang der biblischen Erzählung zurück. Wir landen in der Genesis beim Schöpfungsbericht.
Okay, ganz zum Anfang.
Genau. Und hier deckt Christoph eine theologische Dissonanz auf. In Genesis Kapitel 2, Vers 18 schaut Gott auf den Menschen. Bis zu diesem Punkt wurde eigentlich alles in der Schöpfung mehrfach als gut oder sehr gut deklariert.
Ja.
Doch dann gibt es einen echt bemerkenswerten Bruch. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.
Das ist faszinierend. Das ist ja quasi das allererste Mal, dass dieses Prädikat nicht gut vergeben wird.
Exakt.
Und es geht da ja noch gar nicht um irgendeine moralische Verfehlung des Menschen. Der Mensch ist ja da noch völlig unschuldig. Aber er ist halt isoliert.
Und das ist der springende Punkt in Christophs Analyse. Die theologische Anthropologie besagt hier ganz klar, der Mensch ist auf ein Gegenüber angelegt. Er ist für tiefe, verbindliche Gemeinschaft konstruiert.
Und die traditionelle Lehre nutzt ja genau diesen Vers seit Jahrhunderten, um die Bedeutung der heterosexuellen Ehe zu untermauern.
Richtig. Sie argumentiert, dass die Ehe Gottes Antwort auf dieses nicht gute Alleinsein ist.
Und hier kippt dann die Logik, wenn man sie auf homosexuelle Menschen anwendet, oder?
Genau. Christoph zeigt auf, wie paradox das ist. Die traditionelle Lehre besagt nämlich, dass es für einen homosexuellen Menschen kein Gegenüber gibt, das im biblischen Sinne zu ihm passt, weil die gleichgeschlechtliche Verbindung als sündig abgelehnt wird.
Okay, und was ist dann die Konsequenz daraus?
Die Lehre verlangt von diesen Menschen ein lebenslanges Zölibat. Sie fordert, dass sie ihr gesamtes Leben ohne diese tiefstmögliche menschliche Partnerschaft verbringen müssen.
Krass. Man nimmt also einen Vers, der ganz unmissverständlich feststellt, dass Einsamkeit der einzige Makel in dieser perfekten Schöpfung war, und nutzt dann genau das, um eine bestimmte Gruppe zwingend in diesen Zustand zu verbannen.
Genau, das ist das Paradoxon, das der Autor aufzeigt. Man erklärt das Alleinsein für homosexuelle Menschen zur höchsten heiligen Pflicht, obwohl der Text es ausdrücklich als nicht gut bezeichnet.
Lass uns das mal kurz sacken lassen. Stell dir vor, du wächst in genau so einer Struktur auf. Dir wird vermittelt, dass dein tiefstes Verlangen nach einer Lebenspartnerschaft nicht nur falsch ist,
ja,
sondern dass du dieses Verlangen komplett abtöten musst. Ein Verlangen, das laut dem Text, der von Gott selbst in den Menschen gelegt wurde.
Das ist eine unmögliche Aufgabe.
Das ist eine absolute seelische Zerreißprobe. Und das führt dann unweigerlich zu dieser Isolation, über die wir vorhin bei den schlechten Früchten gesprochen haben.
Richtig. Die Schlussfolgerung des Autors ist daher, dass sich die traditionelle Logik hier in einen unauflösbaren Widerspruch verstrickt. Wenn eine Auslegung dazu führt, dass man Gottes grundlegende Diagnose über die menschliche Natur ignorieren muss, dann signalisiert das ein massives Problem.
Aber warte mal, da muss ich nochmal nachhaken.
Klar.
Wenn dieser Widerspruch wirklich derart eklatant ist, warum wird diese Lehre dann von so vielen intelligenten, tiefgläubigen Menschen weiterhin verteidigt? Ich meine, kein Theologe setzt sich an den Schreibtisch und denkt sich, lass mal eine Theorie erfinden, die Leute in die Verzweiflung treibt.
Definitiv nicht.
Wie funktioniert dann dieser blinde Fleck?
Das führt uns zu einem zentralen Konzept aus Kapitel 5 des Buches. Christoph nennt das die hermeneutische Brille.
Die hermeneutische Brille. Hermeneutik ist die Kunst der Textauslegung, nee.
Genau. Und er argumentiert, dass absolut niemand einen Text völlig neutral liest. Die Vorstellung, man könne die Bibel einfach aufschlagen und quasi objektive Wahrheit lesen, ist laut ihm eine Illusion.
Das ist ein bisschen wie bei einem Kinofilm. Stell dir vor, du gehst in einen spannenden Thriller, aber jemand hat dir draußen vor der Tür schon das Ende gespoilert.
Oh, ich hasse sowas.
Ja, furchtbar. Aber stell dir vor, er hat dir sogar ein völlig falsches Ende gespoilert.
Okay.
Ab diesem Moment schaust du jede einzelne Szene durch die Linse von diesem Spoiler. Jeder Blickwechsel der Charaktere wird in deinem Kopf automatisch so zurechtgebogen, dass er zu dem erwarteten Ende passt.
Das ist ein echt gutes Bild. Du verpasst dann völlig, dass die Hinweise im Film eigentlich in eine komplett andere Richtung deuten.
Genau. Und so funktioniert diese Brille dann auch beim Bibellesen.
Exakt. Unsere hermeneutische Brille wird über Jahre hinweg geschliffen. Durch unsere Konfession, durch hunderte Predigten, durch Bücher und eben gesellschaftliche Werte.
Verstehe.
Und wenn wir nun mit dieser stark eingefärbten Brille an diese klassischen Texte zur Homosexualität herantreten, passiert das Gleiche wie in deinem Film. Bei Wörtern wie Sodom spult unser Gehirn sofort das fertige Konzept ab.
Man liest also nur noch das, was die Vorurteile bestätigt. Man hinterfragt es gar nicht mehr.
Christoph nennt das den hohen Preis der vermeintlichen Klarheit. Wer glaubt, den Text ohne eigene Filter zu verstehen, hinterfragt seine eigenen Vorurteile nicht mehr. Deshalb plädiert er dafür, Text und Tradition strikt zu trennen.
Das berühmte Thema Kontext. Kontext ist hier also wirklich König.
Absolut. Er verlangt von den Lesern, die historischen Gräben ernst zu nehmen. Das Alte Testament entstand im antiken Orient. Das war eine Welt geprägt von extremem Patriarchat und dem nackten Überleben.
Klar, da gab es ja keine staatlichen Rentensysteme oder so.
Eben. Das Überleben hing komplett an der Nachkommenschaft. Ein Stamm ohne Kinder war dem Untergang geweiht. Sexualität war damals untrennbar mit Arterhaltung verknüpft, nicht mit unserer heutigen Idee von romantischer Erfüllung.
Das ändert die Stoßrichtung von vielen Gesetzen natürlich massiv. Ein Gebot, das das physische Überleben sichern sollte, können wir heute nicht einfach als zeitlose Definition von Liebe behandeln.
Genau. Und der historische Sprung in das Neue Testament ist genauso gewaltig. Da sind wir im Römischen Reich.
Also eine völlig andere Welt.
Ja, wenn Paulus über sexuelle Ethik schreibt, dann in eine römische Kultur hinein, in der Sexualität fast immer eine Frage von Macht, Dominanz und Ausbeutung war. Da ging es um Freie und Sklaven, um Erwachsene und Minderjährige.
Wer diese Welten, also den alten Orient und das Römische Reich, einfach mit derselben modernen Brille liest, der konstruiert sich was Künstliches.
Richtig. Der ignoriert diese gewaltigen Unterschiede völlig.
Okay, das heißt also, bevor Christoph in seinem Buch anfängt, über spezifische Verse zu debattieren, zwingt er uns erstmal dazu, unsere hermeneutische Brille abzusetzen.
Genau das ist der Punkt der vorbereitenden Gedanken.
Und wie geht es dann weiter? Wie ist der Fahrplan für die eigentlichen Texte?
Das ist ein toller Vorgeschmack auf unsere zukünftigen Deep Dives. Er macht dann nämlich eine sehr präzise historische Analyse. Er fängt im Alten Testament an bei Sodom und Gomorra oder den Gesetzen im Levitikus.
Mhm.
Er fragt, ob es da nicht viel mehr um grausame Fremdenfeindlichkeit oder kultische Abgrenzung gehen, als um das, was wir heute unter Homosexualität verstehen.
Und bei Paulus im Neuen Testament?
Da schaut er sich die Praktiken der Antike an. Paulus kannte das moderne Konzept einer einvernehmlichen, monogamen, gleichgeschlechtliche Ehe schlichtweg nicht. Er verurteilt Päderastie und ausbeuterische Machtgefälle, aber nicht gleichgeschlechtliche Liebe.
Wow, das ist wirklich ein gewaltiges Unterfangen. Und es erfordert von den Lesern sicher auch eine unglaubliche intellektuelle Flexibilität.
Definitiv. Und Christoph wirft seinem Publikum am Ende dieses Teils eine zentrale Frage zu. Er fragt: Bist du bereit, deine vertraute Brille für einige Zeit beiseite zu legen und den Texten zuzutrauen, dass sie dir vielleicht etwas anderes sagen, als du bisher hören wolltest?
Das braucht echt Mut.
Ja, weil es sich für viele anfangs anfühlt, als würden sie ihren Glauben aufgeben. Aber Christoph betont das Gegenteil. Wer diese Widersprüche aushält und den historischen Kontext erarbeitet, nimmt die Bibel eigentlich ernster als je zuvor.
Man nutzt sie nicht mehr als bequem Steinbruch für fertige Urteile, sondern respektiert sie als lebendiges Zeugnis.
Genau.
Faszinierend. Lass uns versuchen, das nochmal kurz zusammenzuziehen. Wir haben gesehen, wie der Autor durch das Kriterium der Früchte und dieses fundamentale Bedürfnis nach Gemeinschaft aufzeigt, dass die traditionelle Lehre in einen destruktiven Widerspruch geraten ist.
Mhm.
Und der erste Schritt zur Klärung ist eben, diese theologische Brille abzunehmen.
Richtig. Ein super wichtiger erster Schritt.
Damit sind wir am Ende von unserem heutigen Einstieg in das Thema. In den kommenden Ausgaben werden wir die Streittexte dann im Detail analysieren. Aber wir wollen dich heute nicht einfach nur mit Theologie zurücklassen.
Stimmt. Wir haben da noch einen Gedanken für dich.
Genau, hau raus.
Dieses Konzept der Brille, das beschränkt sich ja nicht nur auf alte Texte. Wir alle tragen ständig solche Brillen. Wenn wir unsere heiligsten Texte oft jahrhundertelang durch die verzerrende Linse von Traditionen und Ängsten lesen, welche anderen unumstößlichen Wahrheiten in deinem eigenen Leben sind vielleicht gar keine objektiven Fakten, sondern einfach nur das Resultat einer sehr dicken Brille, von der du komplett vergessen hast, dass du sie trägst?
Oha, ein starker Schlussgedanke. Also nimm das gerne mal mit in deinen Alltag. Wir bedanken uns jedenfalls sehr herzlich bei dir, dass du uns auf diesem ersten Schritt begleitet hast. Bis zum nächsten Deep Dive. Bleib offen und neugierig.